Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie per.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM mit der Sendung vom Donnerstag, den 7. April 2011. Die heutige halbe Stunde wurde zusammengestellt von der Radiokampagne aus Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Sakura. Die heutigen Themen: Die Asylpolitik in der EU. Gestern sind wieder ca. 250 Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer ertrunken. Aus diesem Anlass ein Beitrag zur Situation der Flüchtlinge in Lampedusa und darüber, wie über sie Politik gemacht wird. Dann ein Interview über die Menschenrechtssituation in Mexiko. Der dortige Drogenkrieg fordert immer mehr Opfer und verschlechtert zunehmend die Menschenrechtslage. Am Schluss ein Interview zur Frauenrechtssituation in Afghanistan und zur Arbeit zu diesem Thema von der Hilfsorganisation Medica Mondiale. Nun zu unserem ersten Beitrag. Gestern sind in einem Schiffsunglück ca. 250 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Ob es jedoch ein Schiffsunglück ist oder doch eher eine Menschenrechtskatastrophe, ist fraglich. Verantwortlich für die vielen Toten auf der Flucht in die Europäische Union ist auch die Abschottungspolitik der EU, die es den Menschen nahezu unmöglich macht, auf weniger gefährliche Weise einzureisen. Auch nachdem die Flüchtlinge in der EU sind, ist es für sie sehr schwierig und oft unmöglich, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. In der Debatte um das Asylrecht werden oft rassistische Ängste geschürt. Von einem Exodus ist dann die Rede, von Flüchtlingsströmen und einer Krise, ausgelöst durch rund 5000 Flüchtlinge, die es von Tunesien und Libyen nach Lampedusa geschafft haben. Über die Situation auf Lampedusa und die Hintergründe sprach Radio Z aus Nürnberg mit Karl Korb von der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl. Pro Asyl fordert humanitären Einsatz von Italien und Solidarität der anderen europäischen Staaten.
Wie sieht denn inzwischen die Situation auf Lampedusa aus konkret? Laut aktuellen Meldungen befinden sich noch immer über 1000 Flüchtlinge auf der Insel und es soll auch zu Protesten von jungen Tunesierinnen gegen die unmenschlichen Bedingungen gekommen sein. Was ist denn gerade die Lage?
Sie ist weiterhin dramatisch, weil es gibt seit Wochen eigentlich eine humanitäre Krise, die hausgemacht ist. Die italienische Regierung ist nicht in der Lage und willens, zügig die Menschen, die dort ankommen, die Bootsflüchtlinge, weiterzuleiten aufs Festland und menschenwürdig auf Lampedusa und auf dem Festland unterzubringen. Das ist erstmal ein Vergehen der italienischen Regierung. Das ist nicht überraschend, wenn man die Regierung Berlusconi und Maroni sich genauer anschaut. Und es kommt natürlich jeden Tag neue Leute, es sind jetzt knapp 1000 in den letzten 24 Stunden angekommen. Aber was nicht funktioniert, ist einfach die schnelle, das nennt man auch nicht Evakuierung, wie es die Regierung gemacht hat, sondern das schnelle Weiterleiten der Bootsflüchtlinge und sie dann menschenwürdig unterzubringen. Das müsste geschehen, das geschieht in Italien nicht und das ist erstmal hausgemacht. Die Frage der Solidarität stellt sich dann später, aber Italien muss als großes Land in der Lage sein, 20.000, 22.000 Menschen, die in den letzten Wochen ankamen, eben ein Obdach zu gewähren und eine ordentliche Wasserversorgung und medizinische Versorgung.
Zwischenzeitlich waren ja über 5.000 Flüchtlinge auf Lampedusa. Dann kündigte die Regierung an, dass hier eine Lösung gefunden werden würde und es wurden Flüchtlinge auf Schiffe gebracht. Wie sieht denn dann die Lösung weiter aus?
Dass sie aus Festland gebracht werden, das ist wirklich notwendig, ist dringende Voraussetzung. Wir bedauern aber, dass es dann wiederum Zeltstädte gibt oder nicht adäquate Lager. Und von daher, man muss einfach mal die Relation sehen. Also ein großes Land muss in der Lage sein, schnell Menschen von der kleinen Insel wegzuholen. Lampedusa ist alleine als kleine Insel mit 20.000, 22.000 Ankünften überfordert. Das wäre auch die Insel Helgoland. Aber ein großes Land, wenn man das ordentlich macht, ein ordentliches Verfahren etabliert, muss es schaffen. Dann kommt die nächste Frage, muss irgendwann auch Europa als Ganzes diese Bootsflüchtlinge solidarisch unterbringen, aufnehmen nach humanitären Kriterien. Aber zum einen muss erstmal Italien sozusagen die Hausaufgaben machen, aber wir haben den Eindruck, dass Italien hat sich sehr wohl gefühlt in der Kooperation mit dem Diktator Gaddafi, weil kaum noch Bootsankünfte zu verzeichnen waren, seitdem dieser starke Bündnispartner in der Flüchtlingsabwehr nicht mehr vorhanden ist, steigen die Ankünfte und Italien ruft nach Frontex, der europäischen Grenzschutzpolizei, und Italien reist auf die andere Seite, um in Tunesien und anderswo die Rückübernahmeabkommen und die gemeinsamen Patrouillen zu etablieren. Das ist der Versuch, die alte Politik der Abwehr aufrechtzuerhalten. Und jetzt wäre eigentlich eine andere Politik gefragt, nämlich nicht mehr die gescheiterte, dass man einmal die Leute erstmal menschenwürdig aufnimmt. Bei Migranten muss man sich einfach überlegen, ob man einen Weg findet, wie man sie erstmal in den Status gewährt in dem Übergang. Bei Flüchtlingen und Asylsuchenden geht es halt darum, dass man ihnen auch den Zugang zu einem fairen Asylverfahren gewährleistet. Das wäre jetzt eigentlich das Gebot der Stunde und vielleicht nur noch mal in Relation. Also man muss doch einfach sehen, dass Tunesien momentan viel mehr Flüchtlinge und Schutzsuchende aufnimmt. 20.000, 22.000 Bürgerinnen und Bürger Tunesien sind nach Italien geflohen als Bootsflüchtlinge. Wollen vielleicht weiter nach zu ihren Verwandten nach Frankreich oder sonst wohin. Aber Tunesien hat doch über 150.000 Asylsuchende, Schutzsuchende, Flüchtlinge aus verschiedensten afrikanischen Ländern im Zuge dieser Libyen-Auseinandersetzung aufgenommen. Und zwar sehr menschlich aufgenommen und nicht die Grenzen dicht gemacht.
Sie haben jetzt schon darauf verwiesen, dass es eigentlich eine ziemlich gute Zusammenarbeit zwischen eben der italienischen Regierung und den Regierungen von Libyen bzw. Tunesien gegeben hatte, zumindest im Sinne der italienischen Regierung sehr gut. Das ist ja auch das, was die italienische Regierung jetzt möglichst schnell wiederherstellen möchte. Sie berufen sich darauf, dass diese Verträge, die eben die sogenannte Rückführung von Flüchtlingen regeln bzw. verhindern, dass das wieder erneuert werden muss. Da haben Sie ja jetzt auch Anstrengungen unternommen. Was ist da jetzt der Stand? Und worauf wird das hinauslaufen?
Es scheint so zu sein, dass die tunesische Übergangsregierung gesagt hat, nein, es gibt noch nicht diesen Konsens. Das ist erstmal festzuhalten. Also Berlusconi war ja persönlich da, Frattini, der Außenminister war vorher da und so weiter. Es wird jetzt also, es wird Geld angeboten, es wird Druck erzeugt, es ist so ein bisschen die Zuckerbrot- und Peitsche-Politik, alter Prägung. Spannend ist, inwieweit jetzt sozusagen die noch sehr jungen und fragilen Demokratien diesen Deal einfach wieder mitmachen oder sagen, wir wollen jetzt auf Augenhöhe einen anderen Deal. Und das heißt, man wird auch verhandeln müssen, inwieweit Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus Tunesien, die migrieren wollen, ob die nicht einfach legal nach Italien oder nach Europa einwandern können, dass man ein reguläres Verfahren hat und sie gar nicht auf die Schiffe zwingt.
Inzwischen ist es ja auch so, dass mehrere Boote quasi einfach verloren gegangen sind, in Anführungszeichen. Also, dass man nicht mehr weiß, wo die abgeblieben sind. Die Gefahr besteht, dass die eben untergegangen sind, dass Flüchtlinge ertrunken sind. Welche Informationen hat man denn darüber? Und was hat das mit der aktuellen Politik der italienischen Regierung im Zusammenhang mit Lampedusa zu tun?
Es gibt hunderte von Toten seit dem demokratischen Aufbruch, also seit Anfang, Mitte Februar, auf dem Weg nach Lampedusa. Die letzten Meldungen, die noch nicht klar verifiziert sind, das waren Boote aus Libyen, also wo festsitzende Flüchtlinge versucht haben, ihr Leben zu retten, dass zwei Schiffe aus Libyen möglicherweise untergegangen sind. UNHCR, der Flüchtlingskommissar, weiß es noch nicht abschließend. Das heißt, dass mehrere hundert Flüchtlinge aus Somalia, Eritrea, Äthiopien, die in Libyen um ihr Überleben gekämpft haben, auf dem Weg zum Schutz gestorben sind. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall. Das ist dramatisch, weil das auch ausdrückt, was wir vorher immer gefordert haben, nämlich auch vor den Luftschlägen gegen die Milizen des Diktators, dass man diese Transitflüchtlinge in Libyen, in Tripolis, dass man die rettet. Und retten hätte bedeutet, man hätte sie einfach aufs Schiff lassen müssen und sie evakuieren und sie aufnehmen, beispielsweise in Italien oder in Deutschland oder in einem anderen europäischen Land, ihnen einen Resettlement-Platz anbieten sollen. Es sind über 11.000 Menschen, die UNHCR registriert hat, die Flüchtlinge oder Asylsuchende waren. Und für die, die hat man einfach stehen lassen bei diesen Evakuierungsmaßnahmen von eigenen Staatsangehörigen und anderen. Und es ist traurig, es ist tief traurig, dass diese Menschen auf dem Weg der Rettung, dass die umkommen. Und was wir gefordert haben mit vielen anderen war, holt die raus. Und es gab, um das klarzustellen, es gab vorher, wurden 54 Menschen aus Eritrea von Italienern ausgeflogen. Aber an dieser Stelle waren hunderte von anderen und haben darum gebeten, dass sie mitgenommen werden. Und sie wurden nicht mitgenommen, weil die Papiere nicht vollständig waren, etc. Und das zeigt, dass man in solcher Notsituation, man muss Bemühungen in Richtung Evakuierung, Resettlement vorantreiben, weil man damit ganz konkret Menschenleben rettet. Und es kann nicht angehen, dass bei dieser Überwachung, dass die Menschen einfach untergehen, sondern wir hätten diese Menschen sicher nach Europa bringen müssen. Und das ist auch jetzt noch das Gebot.
Im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, vor allem eben aus Tunesien und jetzt auch aus Libyen, stehen die Situation auf Lampedusa und die Unfähigkeit der italienischen Regierung im Mittelpunkt der Berichterstattung. Wie sieht es aber mit der Verantwortung der anderen europäischen Länder und eben auch Deutschlands aus?
Also wir kritisieren Italien seit Jahren für diese permanente Notstandspolitik und die Menschenrechtsverletzungen an der Grenze. Und diese Kritik kam nicht aus Berlin und kam auch nicht vom Bundesinnenministerium. Sie kommt nur dann, wenn es nämlich um die Solidarität geht. Dann sagt der Bundesinnenminister, naja, ihr habt ja eure Hausaufgaben nicht gemacht. So geht's nicht. Also der Berliner Beitrag ist wirklich so zu tun, als wäre die Flüchtlingskrise vor den Toren Europas kein Berliner Problem. Berlin schneidet maßgeblich mit an diesen europäischen Abwehrmaßnahmen und es wäre jetzt dringend geboten, dass die Kanzlerin und das Bundesinnenministerium da eine Kurskorrektur einleitet. Das heißt ganz klar, man sollte sich an Aufnahmeprogrammen für Flüchtlinge aus Nordafrika, das sind vor allem die libyschen Transitflüchtlinge, beteiligen, dass man sie also herholt und ihnen einen Flüchtlingsstatus gewährt und dass man sich auch beteiligt bei der Frage, wie man Bootsflüchtlinge solidarisch in Europa aufnimmt. Und das heißt natürlich auch, dass Deutschland und andere Staaten einen Anteil daran haben werden. Es wird nicht nur Malta und Kreta und Lampedusa sein, die Flüchtlinge aufnehmen können, sondern man muss die dann auch verteilen. Und verteilen heißt nach humanitären Kriterien verteilen. Es macht also keinen Sinn, Leute zwangsweise durch Europa zu schicken, sondern es muss nach dem Prinzip der doppelten Freiwilligkeit gehen. Dass ein Staat sagt, ich nehme dich, aber der betreffende Flüchtling oder die Flüchtlingsfrau sagt, ich will dahin. Und das ist eigentlich das, was anstehen würde. Und die deutsche Rolle ist dabei äußerst zynisch.
In Mexiko weitet sich der von der Armee geführte Krieg gegen Drogen immer mehr aus. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt geurteilt, dass Mexiko die Menschenrechtssituation in vielen Punkten verbessern muss. Die tatsächliche Umsetzung des Urteils durch die Regierung ist jedoch nicht zu erwarten. Genau das fordert aber die Menschenrechtsorganisation ACAT mit einer Petition. Dazu ein Bericht von Radio Rabe aus Bern.
Der Drogenkrieg in Mexiko sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Tausende Menschen sind diesen Auseinandersetzungen bereits zum Opfer gefallen. Und generell sei die Menschenrechtslage in Mexiko problematisch. Darauf will die Menschenrechtsorganisation ACAT in ihrer aktuellen Karfreitagskampagne aufmerksam machen. Denn in Mexiko sei eine massive Militarisierung festzustellen, erklärt Bettina Riesen, Generalsekretärin von ACAT Schweiz.
Kommt hinzu, dass die Armee, die eben immer präsenter ist, ihre Macht missbraucht bei der Ausübung dieser Aufgaben im eigentlich zivilen Bereich, die ihr anvertraut worden sind. Dann kommt noch erschwerend hinzu, dass Menschenrechtsverletzungen, die von Armeeangehörigen begangen werden, von der Militärjustiz behandelt und abgeurteilt werden. Also dass keine zivile Justiz sich der Probleme annehmen kann, wenn zum Beispiel zivile Opfer eine Verletzung ihrer Rechte einklagen.
Auch der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte kritisiert die Situation in Mexiko. Er hat sich mit der Problematik beschäftigt und ist zum Schluss gekommen, dass in Mexiko sogenannte Untersuchungsverfahren unzureichend geführt werden. Das heißt, Anklagen und Anzeigen von Menschen werden nicht richtig nachgegangen. Aus dem Urteil des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofes geht hervor, dass Mexiko die Untersuchungsverfahren verbessern und standardisieren muss. Im Urteil des Gerichts sind mehrere Punkte aufgelistet, die Mexiko umsetzen muss, um die Menschenrechtssituation zu verbessern. So muss Mexiko zum Beispiel das Register inhaftierten Personen besser führen.
Damit kann man vorbeugen, dass willkürlich Menschen verhaftet werden und man dann gar keine Spur davon hat, wo sie festgehalten werden. Dann geht es auch darum, die Betreuung der Opfer zu verbessern. Also der Staat soll seine Verantwortung wahrnehmen bei der psychologischen und medizinischen Betreuung, zum Beispiel von Vergewaltigungsopfern. Weiter soll er auch aufgrund der Fälle, die der Gerichtshof behandelt hat, die Rede- und die Meinungsfreiheit garantieren.
Die Umsetzung des Urteils des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofes kommt in Mexiko nur schleppend voran. Denn die Forderungen des Urteils könnten nicht einfach von heute auf morgen umgesetzt werden. Um die Menschenrechtssituation in Mexiko zu verbessern, müsse ein Umdenken passieren, sagt Bettina Riesen.
Es genügt nicht, wenn man von oben her dekretiert und ab jetzt werden die Untersuchungen so und so geführt und dann klappt das. Also das braucht Schulung, das braucht Bewusstseinsbildung, es braucht Sensibilisierung dieser Beamten, damit die auch lernen, wie sie menschenrechtskonform ihre Arbeit ausführen können. Und da haben wir den Eindruck, dass der Staat zu wenig sich bemüht, dieses Bewusstsein wirklich durchdringend zu verändern.
Deshalb hat die ACAT eine Petition lanciert, die von der mexikanischen Regierung fordert, das Urteil des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofs umzusetzen. Die Unterschriftensammlung läuft in der Schweiz und in anderen Ländern, in denen es eine Sektion der Menschenrechtsorganisation ACAT gibt. Nach dem 10. Mai wird die Petition dem mexikanischen Staatspräsidenten übergeben.
Zwangsheirat, Rechtlosigkeit, Gewalterfahrung – das ist für viele Frauen in Afghanistan Alltag. Seit dem Sturz der Taliban durch internationale Truppen hat sich für sie nichts verbessert. Im Gegenteil. Die Heirat gegen den Willen der Frau ist die Regel, nicht die Ausnahme. Wenn sie in öffentlichen Positionen, müssen sie um ihr Leben fürchten. Viele Frauen landen wegen sogenannter moralischer Verbrechen im Gefängnis, wohinter meist der Vorwurf des Ehebruchs steht. Ein Vorwurf, der oft auf abenteuerliche Weise zustande kommt. Zwar existiert eine afghanische Frauenbewegung und fordert ihre Rechte, doch viele Frauen können ihre Stimme nicht erheben, werden krank, Selbsttötungen sind häufig. Seit 9 Jahren hat die Frauenhilfsorganisation Medica Mondiale in Afghanistan diverse Projekte für Frauen aufgebaut. In enger Zusammenarbeit mit einheimischen Frauen und Initiativen. Sie bietet Hilfe für Frauen an, die unter den psychischen und körperlichen Folgen von sexualisierter und anderer Gewalt leiden. Rechtsanwältinnen unterstützen angeklagte Frauen, medizinische Fachfrauen wurden ausgebildet. Die Organisation verlässt nun Afghanistan und gründet Medica Afghanistan. Damit übergibt sie die Projekte, die sie seit 9 Jahren dort aufgebaut hat, in einheimische Hände. An der schlechten Lage für Frauen in Afghanistan insgesamt hat sich aber nichts verbessert, bemängelt Medica Mondiale. Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg sprach darüber mit Bele Grau, Sie ist Projektleiterin Afghanistan der Hilfsorganisation.
Sie von Medica Mondiale, Sie boten Frauen in Afghanistan, die unter Gewalt leiden, ja, psychosoziale Hilfe, Sie boten Frauen Rechtshilfe und Sie schulten auch medizinische Fachfrauen. Wo lagen denn da Ihre Schwerpunkte bei dem Projekt in Afghanistan?
Ja, es waren mehrere Projekte, die zu einem Programm zusammengefasst waren. Und unser wichtigster Schwerpunkt ist wirklich die Frau, die einzelne Frau in den Mittelpunkt zu stellen unserer Arbeit. Also zu gucken, was braucht diese Frau, die Gewalt erfahren hat und ihr dann eben alle möglichen Unterstützungsmöglichkeiten zu bieten. Und was uns auch wichtig ist, ist halt immer parallel dazu auch politische Arbeit zu machen, also versuchen, die Gesellschaft zu sensibilisieren und auch in der Politik zu versuchen, Gesetze zu beeinflussen zum Beispiel.
Wie sah das in der Praxis aus? Also welche, ich sag mal, Unterprojekte gab es dann da?
Ja, wie Sie gerade sagten, eben die psychosoziale Beratung und Rechtshilfe. Die Rechtshilfe ist eins eigentlich der sichtbarsten Projekte in Afghanistan, weil sie sich eben kümmert hauptsächlich um Frauen, die im Gefängnis sitzen. Und das ist etwas, was sehr ein schwieriges Thema ist in der afghanischen Gesellschaft und insofern auch schon sehr politisch an sich.
Können Sie uns da aus Ihrer Praxis mal schildern, mit welchen Problemen Frauen in Afghanistan so konfrontiert sind? Also für viele sind die hierzulande ja ganz unvorstellbar.
Ja, genau. Also beispielsweise ist Ehebruch ein Straftatbestand in Afghanistan. Und Frauen, die zum Beispiel vergewaltigt werden, denen wurde und wird immer noch Ehebruch vorgeworfen. Und dann landen sie im Gefängnis, eben mit der Anklage Ehebruch, obwohl sie möglicherweise vergewaltigt worden sind. Und das sind dann so typische Fälle, wo unsere Anwältinnen dann eben versuchen zu beweisen vor Gericht, dass es sich nicht um Ehebruch handelt, sondern um eine Vergewaltigung.
Ist es aber auch nicht, ich sag mal, frustrierend, wenn Sie es als Erfolg vermelden oder vermelden müssen, dass eine Frau für eben diesen angeblichen Ehebruch und Abtreibung durch ihre Anwältin in Anführungszeichen nur zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, statt zu den regulären 15 Jahren?
Ja, das mag von außen gesehen frustrierend sein, aber wenn man eben die afghanische, also wenn man das kennt, dann ist das eigentlich ein Riesenerfolg.
Die afghanische Verfassung von 2004, die garantiert ja die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Das steht aber auf dem Papier und ist nicht viel wert. Die Realität sieht da anders aus. Die Sicherheitslage für Frauen hat sich in den letzten Jahren entscheidend verschlechtert, nicht verbessert und ist von gesellschaftlichen Rückschritten ja auch begleitet. Was hieß das für Ihre Arbeit und für die betroffenen Frauen?
Ja, unsere Arbeit ist sehr viel schwieriger geworden in den letzten Jahren, beziehungsweise gibt es da so gegenläufige Tendenzen. Also in der Hauptstadt, im Stadtzentrum in Kabul, ist es mittlerweile einigermaßen akzeptiert, dass Frauen arbeiten und dass sie eben auch in der Öffentlichkeit auftreten. Das gilt aber wirklich nur für das Stadtzentrum sozusagen. Und insofern, das macht natürlich schon die Arbeit auch etwas einfacher. Was aber sehr viel schwieriger ist, ist überhaupt sich in der Stadt zu bewegen, aufgrund der schlechten Sicherheitslage. Und das hat sich gerade eben in Kabul auch sehr verschlechtert über die letzten Jahre. Es hat auch zur Folge, dass wir zum Beispiel nicht mehr in den Außenbezirken der Städte arbeiten oder auch unsere Anwältinnen und Sozialarbeiterinnen nicht mehr in die Häuser der Familien gehen, also in die Häuser der Frauen gehen, mit denen sie arbeiten, sondern versuchen, dass die Frauen zu ihnen kommen. Das sind alles Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der schlechten Sicherheitslage und das schränkt die Arbeit schon sehr ein.
Ihre Projektarbeit, die hat sich jetzt konzentriert auf die Städte Kabul, Herat und Mazar-i-Sharif. Wie ist es dann um die ländlichen Gebiete bestellt?
Es wäre natürlich sehr, sehr notwendig, dass es ähnliche Projekte eben auch auf dem Land gibt. Das war uns bisher nicht möglich und ist eben auch aus Sicherheitsgründen in vielen Gebieten nicht möglich. Und dort sieht es zum Teil eben noch sehr viel schlechter aus als in den Städten.
Ist Ihr Projekt da nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ja und nein. Also einerseits ja, natürlich die Anzahl der Frauen, die wir erreichen, ist natürlich in gewisser Weise ein Tropfen auf den heißen Stein. Wobei ich sagen muss, jede einzelne Frau zählt ja. Also jede einzelne Frau, die wir unterstützen können, die trägt das auch wieder weiter mit sich in ihre Familie und in ihr weiteres Leben. Insofern ist das sehr wertvoll aus unserer Sicht. Und was wir eben auch machen, zunehmend auch in der Zukunft machen werden, beziehungsweise eben unsere neue Schwesterorganisation Medica Afghanistan machen wird, ist eben, wie gesagt, auch die politische Arbeit und die gesellschaftliche Arbeit zu verstärken und auch Weiterbildungen anzubieten, sodass auch andere NGOs, die zum Beispiel auf dem Land arbeiten, dort eben auch noch mehr Frauen erreichen können und von uns eben auch fachlich weitergebildet werden.
Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben jetzt vor kurzem nach 9 Jahren Engagement in Afghanistan das Projekt in afghanische Hände übergeben, nämlich an Medica Afghanistan Women Support Organization. Ihre Schwesterorganisation, wer setzt denn da die Arbeit fort und mit welchen Schwerpunkten?
Genau, also das ist unsere neue, frisch geborene Schwesterorganisation Medica Afghanistan und wir machen weiterhin Kooperationsprojekte. Das heißt, zum Teil sind die Projekte dann immer noch, fließt das Geld durch Medica Mondiale und wir setzen die Projekte gemeinsam um. Also in Absprache, wir machen fachliches Backup, sodass die Kolleginnen von Medica Afghanistan damit nicht alleine dastehen. Und wir machen eben auch gemeinsame Lobbyarbeit, politische Arbeit. Die Organisation besteht mittlerweile aus insgesamt 70 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also die Projektmitarbeiterinnen sind alles Frauen und dann haben wir eben noch einige Fahrer und Wächter vor Ort. Und die setzen im Prinzip dieselbe Arbeit so fort, wie wir sie bisher auch gemacht haben.
Weshalb haben Sie sich dann zu diesem Schritt entschlossen?
Ja, es gibt verschiedene Gründe. Also zum einen sehen wir es als großen Schritt, um die Frauen vor Ort zu stärken. Auch wirklich in dem Bewusstsein, dass sie selber auch wissen, was sie wollen, was sie brauchen für sich, was sie verändern möchten für sich und für alle Frauen in Afghanistan. Und eben auch nicht dieses Bewusstsein zu haben, das ist letztendlich etwas, was aus Deutschland kommt oder was von internationalen Fachkräften gemacht wird. Das ist so der eine Grund. Der andere Grund ist, dass wir denken, dass es letztendlich am wirksamsten ist, die Arbeit, wenn sie von afghanischen Fachkräften auch gemacht wird vor Ort und wir sozusagen im Hintergrund beratend zur Seite stehen. Das ist vom fachlichen Ansatz her am sinnvollsten aus unserer Sicht. Und der dritte Punkt ist die Nachhaltigkeit, denn jede internationale Organisation wird irgendwann auch mal das Land wieder verlassen. Und für uns ist das Wichtigste, dass die Arbeit langfristig fortgesetzt wird. Das wird sicherlich noch mehrere Generationen auch dauern, bis Gewalt gegen Frauen kein so großes Thema mehr ist in Afghanistan. Und das erscheint uns am nachhaltigsten, am sinnvollsten, wenn das eben durch eine afghanische Organisation durchgeführt wird.
Das gerade erschien mir aber fast ein bisschen optimistisch. Also wie groß ist denn die Chance für Frauen, dass sie mal ein selbstbestimmtes Leben führen können in der nächsten Zeit in Afghanistan und auch für ihre Organisation unter den jetzigen gesellschaftlichen Bedingungen, die ja nicht besser werden?
Ja, das ist richtig. Also ich denke, Afghanistan steht am Scheideweg und es ist wirklich unklar, in welche Richtung das gehen wird. Es kann natürlich auch wirklich wieder im Krieg enden oder im Krieg, weitergehen. Trotz allem denke ich, dass immer noch sehr, sehr gut Arbeit vor Ort möglich ist und auch hoffentlich in den nächsten Jahren möglich sein wird. Und unser Konzept ist ja nicht, uns jetzt zu verabschieden von der Organisation Medica Afghanistan oder zu sagen, ja, macht ihr das jetzt alleine weiter, sondern wirklich hier auch das weiterhin in Zusammenarbeit, in enger Zusammenarbeit zu machen. Insofern hoffen wir einfach, dass es möglich ist, da den Spielraum für afghanische Frauen auch zu erweitern.
Das war ein Beitrag von Radio Z aus Nürnberg und das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP-FM. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Sakura von der Radiokampagne aus Berlin. Weitere Infos, die einzelnen Beiträge sowie die Gesamtausgabe von ZIP-FM findet ihr unter freie-radio.net. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.